Aktiv Radyo Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann wissen Sie, draußen im Auto, daheim, wo auch immer, jetzt wird es spannend mit den spannendsten Leuten im Gespräch bei Aktiv Radio. Wir haben sehr viele politische Themen, wir haben auch kulturelle Themen und selbstverständlich darf die Wirtschaft nicht zu kurz kommen. Und die Wirtschaft wird repräsentiert in der Schweiz durch Verbände wie nie. Es gibt so viele Verbände, wenn wir jetzt sehen, beim Umlaufen fragen, wie viele Verbände gibt es, dann würden sie wahrscheinlich die Zahl gar nicht können töpfen, was wirklich ist. Und wir haben heute, sagen wir, so einen Verbandspräsident hier. Einer der wichtigsten Verbände überhaupt in der Schweiz, was es gibt. Das ist d'Economie Suisse. Und d'Economie Suisse ist ein Oberverband von vielen Unterverbänden. Es geht um Wirtschaft. Und ich darf ganz recht herzlich begrüßen der Christoph Mäder. Er ist Präsident von der Economie Suisse. Und es ist spannend zu erfahren, wer ist der Christoph Mäder? Was macht er mit der Economie Suisse? Und bringt die Economie Suisse überhaupt etwas? Christoph Mäder, herzlich willkommen bei Aktiv Radio.
Guten Tag.
Christoph Mäder, Sie sind Präsident geworden, ich glaube, der Nachfolger von Heinz Karr, ja, bei Economie Suisse. Und wieso tut man sich das an, dass man Verbandspräsident wird? Ich nehme nicht an, dass die jedes Jahr eine Million auf ihr Konto überweisen.
Nein, da nehmen Sie richtig an. Und die Frage, warum tut man sich das an, die haben mir auch viele gestellt. Ein Freund von mir hat sogar gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass du masochistische Züge hast, als ich das Amt antreten habe. Ich habe es gemacht, weil ich eine gewisse, und das mag jetzt so ein bisschen pathetisch klingen, eine Verpflichtung meinem Land gegenüber gespürt habe. Ich bin sehr persönlich, sehr leidenschaftlich daran interessiert, dass es der Schweiz gut geht, dass es der Schweizer Wirtschaft gut geht, dass wir das Erfolgsmodell Schweiz können weiterführen können. Und dann, wo die Anfrage kam, musste ich mir auch sagen, ich habe die Möglichkeit, das zu machen, ich habe Zeit. Das ist eigentlich fast die wichtigste Voraussetzung, dass man Zeit hat für so etwas. Und ich habe gewusst, auf was ich mich lasse, weil ich schon ein paar Jahre im Vorstandsausschuss war, von Economie Suisse vorhin. Und dann habe ich ja gesagt.
Die Economie Suisse, die hören wir immer wieder, wenn in der Wirtschaft etwas passiert und sei das eine Tagesschau oder ein NZZ oder wer auch immer darüber schreibt oder darüber erzählt, dann heisst es ganz kurz, Economie Suisse nimmt Stellungen so und so und so. Fühlen Sie sich von den Medien noch richtiger präsentiert heute? Oder sind das nur noch Kurzfloskeln und Kurzstatements? Haben Sie überhaupt die Chance, eine differenzierte Meinung von der Economie Suisse noch zu uns Bürgern zu überbringen?
Wir haben die Chance noch, aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich sei zufrieden mit der Vermittlung von wirtschaftspolitische Themen an die Bevölkerung, so wie sie heutzutage stattfinden. Warum sage ich das? Die Medien haben je länger, je mehr Schwierigkeiten, auch die Ressourcen aufzubringen, um die Themen längerfristig zu begleiten, um sie vertieft zu analysieren. Das gilt nicht nur für die Wirtschaftsthemen, das gilt generell für Themen, die in den Medien relevant sind. Die Ressourcensituation der Medienhäuser ist sehr viel schwieriger geworden, anspruchsvoller geworden. Und durch das ist eine gewisse Neigung zu Instant News, wenn ich so sagen darf, sicher auch mit angeführt auch von den sozialen Medien.
Also Christoph Mäder müsste eigentlich jeden Tag einen TikTok-Film machen, damit er noch an die Leute überhaupt herkommt.
Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde das im Publikum nicht zumuten, mich jeden Tag müssen anzuschauen.
Aber es ist ja so, oder? Also wir haben ja Generationensprung, wenn wir das mal sagen, von denen, die immer noch um 7:30 beim Schweizer Fernsehen Tagesschau anschauen. Die haben schon viele, viele Lenzen hinter sich. Und nachher die, die eigentlich nicht einmal offline oder zeitversetzt die Tagesschau überhaupt noch schauen, die orientieren sich eigentlich ausschließlich noch auf ihrem Handy und auf ihrem Tablet vielleicht noch. Und dann den Fernseher allenfalls noch zum Film schauen, wenn man einen grösseren Bildschirm braucht. Also die sind gar nicht mehr erreichbar für euch. Was heisst das?
Sie sind anders erreichbar. Und dem muss man Rechnung tragen in der Kommunikation. Da sind wir vor der gleichen Aufgabe wie eine politische Partei, die das leisten muss. man muss versuchen, die Zuhörerschaft, die Audienz überzukommen, indem man die Kanäle mit bespielt, indem man die sozialen Medien auch nutzt für Kommunikation. Man kann sich nicht auf die klassischen Medien allein verlassen. Und man muss probieren, das breite Publikum zu erreichen.
Habt ihr denn da bei Economy Swiss ein paar junge Wilde, die das wissen, wie das funktioniert und die Jungen auch spüren? Oder könnt ihr das grosszügig für viel teures Geld irgendeine Agentur aussourcen und hoffen, dass die das richtig machen?
Nein, wir haben in der Tat ein wirklich lässiges Team innerhalb von der Economy Swiss, junge Leute, die das mit Leidenschaft machen und probieren und sich laufend verbessern. Und wir sind mit denen auf TikTok unterwegs, wir sind auf den sozialen Medien generell unterwegs. Wir haben Leute, die das tagtäglich professionell betreiben und das auch wirklich beherrschen.
Und wie ist jetzt der Gap zwischen Ihnen? Wenn jetzt Christoph Mäder etwas herbringen will, was die Leute wissen, und jetzt wissen sie eigentlich, okay, jetzt muss ich zu den jungen Wilden gehen, damit die das auch noch rauslassen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Ich glaube, man kann es relativ einfach beschreiben. Ich kümmere mich mit der Kommunikationsabteilung um einen Inhalt und mit den Fachexperten, die wir haben bei uns haben. Und das Transportieren von diesen Inhalten, das muss ich dann nachher den Experten überlassen, dass sie zehnmal besser verstehen wie ich. Dort mische ich mich nicht gross.
Also Sie sagen, der Schritt in die richtige Richtung, um die Leute dort überhaupt noch zu verwischen, wo sie nämlich tatsächlich sind, den haben sie gemacht.
Wir hoffen, dass wir den machen und wir sind laufend am Verbessern. Es ist aber natürlich schon anspruchsvoll, weil die Aufmerksamkeitsspanne vom Zuhörer, das sagen alle Untersuchungen, die nimmt tendenziell ab. Man muss mit sehr konzisen, kurzen Messages probieren, an die Leute herzukommen. Man kann nicht davon ausgehen, dass sich die quasi wie früher eine Zeitungsseite lang mit einem Thema befassen auf den sozialen Medien, sodass also die Art, wie man es transportiert, eine ganz andere ist. Und dem muss man Rechnung tragen.
Probieren wir es mal ganz konkret, Herr Mäder. Und zwar 2026 wird die Schweizer Bevölkerung über eine Erbschaftsinitiative dürfen abstimmen oder müssen abstimmen. Für die einen ist es ein bisschen müssen und für die anderen ist es ein dürfen. Jetzt nehme ich an, dass Economy Swiss das doch ernst wird nehmen und auf allen Kanälen wird kommunizieren. Was macht ihr da?
Das haben wir bereits angefangen, im Übrigen. Eine Grundkampagne im Hinblick auf die Abstimmung, weil die Abstimmung aus wirtschaftlicher Sicht eine denkbar schlechte Idee ist für unser Land. Das machen wir, indem wir Analysen zur Verfügung stellen für Medienleute, ein Mittel. Indem wir Hintergrundgespräche führen mit Medienschaffenden, indem wir bereits jetzt auf den sozialen Medien Beiträge absetzen, die sich dem Thema annehmen, indem wir andere Leute dazu anregen, Botschafter, sich auch zu äußern auf ihren sozialen Kanälen zu dem Thema. Und es passiert auch, indem wir klassische Analysen auch in den Medien platzieren, also Zeitungsartikel, dass wir Vorträge halten, dass wir an Podien teilnehmen oder Podienteilnehmer ausbilden zu dem Thema. Es ist die ganze Palette von Möglichkeiten, die wir ausschöpfen.
Tönt ihr jetzt noch, sagen wir, vom Thron herab kommunizieren oder holt ihr auch mal irgendeinen Mitarbeiter von einer Firma? Ich mache ein Beispiel. Nehmen wir eine Firma, die hat 70 Millionen Wert. Der Staat sagt, die Firma hat jetzt 70 Millionen Wert. Die Aktien werden dermassen hoch bewertet und jetzt stirbt der Patron und die Söhne erben. Und das ist ja über 50 Millionen. Das heisst, 50% von dem Wert über 50 Millionen würde dann wieder mit 50% besteuert werden. Das würde bedeuten, die Familie muss 10 Millionen Cash irgendwann abdrücken. Und jetzt, wenn ich das mit einem Mitarbeiter, der jetzt an der Maschine steht oder wo auch immer, oder im Büro ist, würde ich besprechen, würde ich sagen, das wollte ich natürlich nicht, weil dann wird der Hansli, der das erbt, vermutlich die Firma, entweder schließt er sie oder er verkauft sie. Er muss ja 10 Millionen Cash irgendwie auftreiben. Wie kommuniziert ihr denn? Kommt oder der Präsident von Economy Swiss und erzählt das? Oder kommuniziert ihr tatsächlich so, dass das Basis eigentlich erzählt, was das für Konsequenzen würde haben?
Was wir vor allem haben, sind betroffene Unternehmer, mittelständische Unternehmer, die sich dem Thema auch annehmen und das in der Öffentlichkeit vertreten. Ich könnte Ihnen zwei, drei Namen problemlos nennen, die sich in den letzten paar Wochen sich öffentlich dazu geäussert haben. Es ist natürlich vor allem an diesen Patrons, nachher ihre Belegschaften zu bedienen mit den nötigen Informationen. Und das passiert bereits und das wird auch in Zukunft geschehen. Ich weiss auch hier Beispiel, dass bereits der Diskurs zwischen Patron und den Mitarbeitern angefangen hat. Wir wenden uns in der Regel nicht direkt an einzelne Individuen innerhalb der Firmen. Das wäre falsch, aber wir befähigen die Patrons mit ihren Leuten auf Augenhöhe zu reden. Sprich, wir geben ihnen die entsprechenden Informationen, wenn sie sie nötig haben. Die Materie versteht man hier relativ schnell, glaube ich, sodass der Dialog kann stattfinden kann.
Man könnte jetzt tatsächlich 100 Mitarbeiter in der deutschen Schweiz, in der welschen Schweiz und im Tessin nehmen, wo irgendwelche Firmen arbeiten, die vermutlich ziemlich arg betroffen wären. Und man könnte ja die kommunizieren, oder? Anstatt, also wenn jetzt der Patron selber kommuniziert, dann sagt natürlich einer daraus, ja, das ist klar, Hugo, du sagst natürlich das, oder? Ja, aber wenn seine Mitarbeiter das kommunizieren. Meine Frage ist eigentlich die, machen wir heute in der Wirtschaftskommunikation das eigentlich richtig? Ist das vom Thron oben herab? Oder sollte man nicht das umkehren und allem für sich die echt Betroffenen? Wenn jetzt der Handling muss seine Firma verkaufen, dann hat er ja gleich ein bisschen Geld im Sack nachher. Er macht einfach nichts mehr nachher. Aber die Mitarbeiter sind die effektiven Wahnsinnsbetroffenen nachher. Diese Art Kommunikation, ich persönlich vermisse die.
Und da haben Sie sicher einen Punkt, dass das traditionell nicht die Art und Weise war, primär, wie wir kommuniziert haben, wie andere Verbände kommuniziert haben. Wir haben aber in unserer Kommunikationsstrategie, wo wir seit einige Zeit jetzt neu aufgestellt haben und verfolgen, haben wir ganz klar eine Grundregel drin, dass wir den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die wir ja am Schluss auch gewinnen müssen, wenn es um Abstimmungen geht, denen muss auf individueller Basis aufzeigen, was hat eine Vorlage für dich für Konsequenzen. Die Stimmbürgerinnen, die Stimmbürger, die wollen heute wissen, what's in for me, wie man es so schön sagt auf Englisch. Und dem müssen wir in der Kommunikation Rechnung tragen. Wir können nicht davon ausgehen, dass wenn wir einfach irgendeine abstrakte Botschaft absondern, dass die verstanden und aufgenommen wird. Christoph, aber ihre Idee ist im Übrigen originell und
bemerkenswert. Die ist gratis gewesen, der Tipp. Christoph Mäder, Sie sind im Aargau aufgewachsen, Sie haben eine Matur gemacht, Sie sind Jurist geworden, Rechtsanwalt geworden. Und Sie waren bei der Industrie- und Handelskammer, Sie waren in der Konzernleitung von der Syngenta, haben sich um Recht, Steuern, Patent, Gesundheit usw. so gekümmert. Das war eigentlich immer mehr oder weniger eine Stabsfunktion. Haben Sie auch mal irgendwie etwas gehabt, wo Sie müssen etwas verkaufen mussten, wo Sie sich müssen durchsetzen mussten, dass das Produkt auch gekauft wurde?
Ja, in der Tat, Verantwortung treibt für Stabsfunktionen im Konzern und habe nie in dem Sinne Verantwortung gehabt.
Sind Sie denn überhaupt richtig?
Für kommerzielle Aspekte.
Also jetzt kann man ja sagen, der Christoph Mäder hat ja gar keine Ahnung, was es bedeutet, für einen Verkäufer auf der Strasse zu sein und das Produkt zu verkaufen.
Ich war 30 Jahre lang mit Verkäufern zugange gewesen, als Stabsmensch, ja, aber selbstverständlich in enger Kooperation mit den Linienfunktionen und mit den kommerziellen Funktionen. Ich masse mir an, dass ich beurteilen kann, um was es geht.
Wieso sind Sie nie die Linienfunktion übergegangen? Sie hatten doch sicher die Chance gehabt, Sie waren in diesem Konzern, in der Konzernleitung gesehen und hätten dort sicher irgendwann sagen, die Hand aufheben und sagen, so und jetzt wollte ich mich nicht nur mit diesen sterilen Themen umeinander setzen, dass es unserem Konzern in der Schweiz einigermaßen gut geht, rein technisch gesehen und organisatorisch und formell, sondern jetzt wollte ich anpacken.
Also, der Begriff sterile Funktion, den möchte ich jetzt also schon ein bisschen relativieren. Ich hatte das grosse Privileg, dass ich in meiner Berufszeit sehr viele verschiedene Funktionen verantworten durfte, die alle, und zwar weltweit, mit den kommerziellen Leuten sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Meine Leute, die ich unter mir hatte, die waren alle Partner der kommerziellen Funktionen. Eine riesige Vielfalt von hochinteressanten Tätigkeiten. In dem Sinne habe ich nie den Bedarf gespürt, quasi in eine kommerzielle Funktion zu gehen, weil es mir langweilig wäre. Wirklich im Gegenteil. Ich habe ein riesiges Privileg gehabt, dass ich viele spannende Sachen machen durfte.
Also Sie sind ja, so wie Sie überkommen, ein sehr gemögiger Typ. Das wäre doch noch ideal gewesen im Verkauf, oder?
Das würde ich nicht ganz ausschließen. Das Leben ist jetzt einfach anders gelaufen, aber ich kann mir das auch vorstellen.
Sie verkaufen jetzt die Economy Suisse. Ist auch wichtig, oder?
Das ist so. Und dort zählen Zellen, kommerzielle Fähigkeiten, wie sie sie ansprechen, die Zellen irgendwo schon auch. Man muss können den Kontakt herstellen zu den Leuten. Es hilft, wenn man ein bisschen etwas versteht von den Dossiers, die man vertreten soll. Und es ist sicher hilfreich, wenn man es einordnen kann in ein Gesamtsystem der wirtschaftspolitischen Fragen. Das braucht eine gewisse Verkäufereigenschaft. Da gebe ich Ihnen absolut recht.
Economy Suisse hat über 100 Branchenverbände unter sich. Jetzt kann man fast sagen, Christoph Mäder hat wieder etwas gesucht, wo er ja nicht muss direkt mit dem Volk kommunizieren muss, sondern wo er wieder so ein bisschen verstecken kann. Er kann sich nämlich hinter den 100 Branchenverbänden, die bei ihm Mitglied sind, ein bisschen verstecken und denen sagen, und ihr müsst jetzt. Und dann müssen die nachher gumpen.
Ja, das ist nicht ganz das Bild von der Realität, wenn ich das so sagen darf. Also erstens einmal sind wir per Definition ein Dachverband. Das heisst, wir tun die allgemeinen wirtschaftspolitischen Interessen, die branchenübergreifend anstehen, und deren hat es viel, tun wir vertreten. Dort sind wir die, die an der Front sind. Und dort macht der Job sonst niemand in dieser Breite wie die Economy Suisse. Das Zweite ist, wenn Sie glauben, ich könnte den Branchenverbänden sagen, was sie zu tun haben, es läuft wahrscheinlich eher umgekehrt, dass sie zu uns kommen und verlangen, dass wir uns für ihre Brancheninteressen mit einsetzen, was legitim ist und was wir im Rahmen der Möglichkeiten auch machen. Aber sich zurückzunehmen, da sind sie bei der Economy Suisse am falschen Platz, weil die mediale Aufmerksamkeit, wenn es um Wirtschaftsverbände geht, ist sehr, sehr stark auch auf die Economy Suisse ausgerichtet.
Wenn Sie jetzt bei einer Firma wären, wo 60 Leute im Verwaltungsrat sitzen, würden Sie sagen, das ist ein guter Verwaltungsrat, das gibt tolle Gespräche? Oder würden Sie eher sagen, das ist eigentlich ein bisschen gross, es ist noch schwierig, alle 60 immer anzuhören?
Also ich kenne keine Firma mit einem Verwaltungsrat von 60 Leuten.
Sie wissen, warum Sie fragen,
ja, ja,
oder?
Natürlich.
Weil Sie nämlich einen Vorstand haben, der aus 60 Leuten etwa besteht.
Der Vorstand von der Economy Suisse muss aus verbandspolitischen Gründen den Mitgliedsfirmen Möglichkeit geben, auch repräsentiert zu sein. Das ist der primäre Auftrag des grossen Vorstands. Wir haben daneben aber einen Vorstandsausschuss, und das ist eher vergleichbar mit dem Verwaltungsausschuss.
Aber warum tut man sich das an? Ich meine, das haben wir ja bei den Banken gesehen, bei den Grossbanken. Die haben auch Verwaltungsräte, und dann haben sie Verwaltungsrätsausschuss. Ich nehme beispielsweise jetzt mal Credit Suisse. Die Credit Suisse Selig hat einen Ausschuss gehabt für wer kommt eigentlich was über und so weiter und wer ist wo wie in diesem Verwaltungsrat inne. Und da haben wir den Chef von der Roche, Severin Schwan, der unter anderem in so einem Ausschuss drinnen war, wo die Definitionen, die personellen Definitionen mitgetragen hat. Jetzt, was ist das für ein Unsinn? Oder? Dann muss man den Verwaltungsrat einfach kleiner machen und effizienter machen. Wenn ich muss wieder auf Ausschüsse bilden muss, dann kann ich den Verwaltungsrat gerade weglassen. Weil die Ausschüsse kommen zum Verwaltungsrat zurück und sagen nachher, wir sind zum Schluss gekommen, das. Und dann muss der Verwaltungsrat kann nur noch Pfötchen aufheben an und für sich. Und die Diskussion kann gar nicht mehr richtig geführt werden. Also jetzt zurück zu Ihnen. 60 Leute in einem Vorstand, jetzt haben sie einen Verwaltungsratsausschuss und dort spielt tatsächlich Musik. Also die können nur noch kommen zum Sandwich essen und zum Skoki trinken, oder?
Nein, das ist nicht ganz so. Und Ihre Schilderung von der Funktionsweise von einem kommerziellen Verwaltungsrat mit den Ausschüssen würde ich also schon auch nicht teilen. Ich bin selber Verwaltungsrat in mehreren Firmen, wo in Ausschüssen aufgeteilt ist. Das ist ein Weg, wenn es richtig handhabtiert, damit die verschiedenen Materien von diesen Verwaltungsratsausschüssen eingehend tief können vorbereitet werden zuhanden vom Verwaltungsrat. Die Ausschüsse haben nicht die entscheidenden Kompetenzen, wenn es um Entscheid geht, sondern der Gesamtverwaltungsrat trifft die. Und das funktioniert, wenn es richtig gehandhabt wird, gut.
Aber
die Economy Suisse dürfen Sie nicht mit dem vergleichen.
Aber der Verwaltungsrat regt sich nachher auf, oder umgekehrt, der Ausschuss regt sich auf, wenn der Verwaltungsrat etwas anderes bestimmt.
Nein, sagt,
wir sind ja die das Fachwissen mitgebracht haben.
Das ist nicht meine Erfahrung in der Verwaltungsrat und in den Ausschuss.
Also das ist bei Economy Suisse auch nicht so.
Bei Economy Suisse müssen Sie die Struktur abstrahieren von einem Verwaltungsrat, von einem kommerziellen Unternehmen. Der Vorstand ist in der Tat gross, aber dort sind die Mitglieder dafür entsprechend vertreten. Die Mitgliederverbände sind vertreten. Und wie gesagt, wir haben 100 Mitgliederverbände und wir haben noch etwa 20 Handelskammern bei uns. Und durch das ist das eigentlich eher eine Art Delegiertenversammlung, wo sie anderen Organisationsformen
eingeht. Wie oft trifft sich denn der Vorstand pro Jahr? Nur einmal pro Jahr?
Drei und viermal. Also, drei bis viermal.
Das ist ein bisschen mehr als eine Delegiertenversammlung,
ja,
oder?
Ja. Also, und das zeigt Ihnen aber auch, dass der Vorstand durchaus eine wichtige Funktion hat. Dort werden gewichtige Geschäfte verabschiedet.
Sie sind unter anderem im Verwaltungsgruppe bei der Baloise Holding. Nach wie vor, ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Und Sie sind bei der Lomza?
Jawohl.
Auch nach wie vor?
Ja.
Gibt es noch mehr tolle Verwaltungsgruppe?
Ich bin noch bei der Schindler Holding im Verwaltungsgruppe.
Also Lift, auf und runter. In der Hoffnung, dass es möglichst rauf geht und nicht runter.
Im Moment geht der Lift schön hoch.
Bei Schindler?
Ja.
Tatsächlich. Also es ist ja, die Bauwirtschaft ist schon ein bisschen betroffen in der letzten Zeit.
Ja.
Auch die Umbauerei hat nicht mehr so wahnsinnig stattgefunden. Die Chinesen haben ein bisschen viele Liegenschaften gebaut und haben sie nicht können füllen. Also es hat wahrscheinlich zwei, drei Schindler-Lift gegeben, die leer als Geisterlift umeinander gefahren sind. Schindler hat das nicht betroffen.
Natürlich ist Schindler Teil von der Bauwirtschaft und insofern hat sie auch betroffen. Aber man muss sich den veränderten Marktbedingungen anpassen. Und wenn Sie gestern die Jahresresultate gesehen haben, dann hat Schindler dürfen sehr schöne Zahlen zeigen.
Schindler ist ja immer noch eine Familiengesellschaft oder ist es eine Familiengesellschaft oder ist noch mehrheitlich beteiligt in den Familien? Wie geht das dort weiter?
Da müssen Sie bei der Schindler Pressestelle ansaugen, wenn Sie da dazu Auskunft haben. Sie müssen Verständnis haben, dass ich also, als normaler Verwaltungsrat dazu nicht
stehe. Christoph Mäder sagt da nichts dazu. Wie sieht es aus bei der Baloise Holding? Also Baloise primär ursprünglich mal eine Versicherung, später auch noch Banken dazu. Jetzt in der Region Solothurn haben sie mal die uralte Kantonalbank übernommen, haben dann die Idee gehabt, überall in der Schweiz Vermögensverwaltungsbanken aufzutun. Das ist dann in die Hose gegangen, hat nicht funktioniert, ist wieder eigentlich ja, wenn wir sagen, eine kleinere, herzige Bank geworden. Wie lange sind Sie da schon bei der Baloise Holding dabei? Haben Sie das mitgetragen damals?
Nein, ich bin lang nach der Akquisition von der Bank dazugekommen. Und die Strategie von heute ist mit dem, was Sie schildern, wo ich nicht einmal weiss, ob das historisch wirklich so stimmt, ist also nicht vergleichbar.
Ja, mal, das ist beleidigt, oder? Man wollte ja ein Vermögensverwaltungsbüro auftun in Bern und in Basel und in Zürich und so weiter.
Dann wissen Sie mehr als ich.
Ja, ich bin einfach nicht im Verwaltungsrat der Basis. Okay, und nachher die Lomza, die ist Ihnen eigentlich am nächsten, oder? Das, hat ein bisschen, das geht ein bisschen in die Pharmaindustrie, ein bisschen in die Chemie geht das ein bisschen rein. Welcher von diesen Verwaltungsräten macht Ihnen am meisten Spass?
Wir machen alle Spass. Und mir macht vor allem Vielfalt Spass. Und ich glaube auch, dass ich wirklich etwas beitragen kann, eben durch meine Erfahrung auf der exekutiven Stufe und auch eine gewisse Befruchtung gegenseitig von diesem Mandat haben. Und das ist sicher vorteilhaft. Wir machen alle Spass.
Und jetzt gibt es ja noch etwas, was mega spannend ist. Das ist nämlich Bankrott beim Schweizerischen Nationalbank. Das ist, glaube ich, limitiert. Da darf man nur eine gewisse Zeit sein und dann wird man rausgehauen. Ist das richtig?
Ja, es hat auch dort eine Amtszeitbeschränkung, aber das ist nicht akut für mich.
Also wie lange sind Sie dort schon dabei?
Ich bin jetzt, glaube ich, im vierten Jahr.
Im vierten Jahr. Ja. Was passiert mit dem Schweizer Franken aktuell?
Wenn Sie die Organisationsordnung der Schweizerischen Nationalbank ein bisschen näher anschauen, stellen Sie sofort fest, der Bankrat der Nationalbank hat mit den Zins und der Währungspolitik direkt nichts zu tun. Sprich, das ist das ausschließliche Kompetenzzentrum vom Direktorium. Wir sind ein Aufsichts- und Kontrollorgan.
Also ich habe fast erwartet, dass die Antwort kommt. Und der Christoph Mäder tut sich wieder daraus ziehen, oder? Ist wieder nicht operativ tätig, ist wieder im Hintergrund. Aber trotzdem, gehen wir mal weg von der Nationalbank. Der Christoph Mäder ist bei der Economist Suisse und ist Präsident dort und muss sich ja gewisse Überlegungen machen für die Wirtschaft, was passiert. Wir haben den Dollar, wir haben den Euro und wir haben den Schweizer Franken. Das sind so das Triumvirat, wo für Ihre Gewerbe- und Industriebetreibenden wichtig werden sind. Aktuell ist der Schweizer Franken eher ein bisschen schwächer geworden. Die Nationalbank hat vermutlich dort irgendwie ein bisschen den Augen geschrübelt. Dass der Dollar ein bisschen heisser wird und der Euro auch ein bisschen heisser wird. Was ist Ihre Perspektive für den Schweizer Franken? Jetzt nicht als Nationalbankbankrott, sondern als Präsident von der Economist Suisse.
Der Schweizer Frankenkurs ist für ein Exportland wie die Schweiz natürlich absolut eine zentrale Grösse und muss demzufolge sehr hoch auf der Agenda sein, auch von einer Nationalbank. Weil die Schweizer Exportwirtschaft ist sehr stark abhängig von einem vernünftigen Schweizer Frankenkurs. Wenn wir einen höheren Schweizer Frankenkurs haben, können sie zwar günstiger einkaufen im Ausland, das ist auch vorteilhaft auf dieser Seite. Aber auf der Exportseite ist es natürlich schon so, dass wir Zeiten hatten, wo der wahnsinnig erstarkte Schweizer Franken ein richtiges Problem war für die Exportwirtschaft. Im Moment hat, glaube ich, nicht so sehr der Schweizer Franken Schwäche gezeigt, sondern der Dollar hat Stärke gezeigt und hat sich erholt gegenüber dem Schweizer Franken.
Was ist der Unterschied, der Schweizer Franken, der Schwäche zeigt, oder der Dollar, der Stärke zeigt?
Die fundamentalen Gründe, warum sich die Austauschverhältnisse verändert haben, sind eher auf der Seite vom Dollar
zu bekommen. Ja, aber Entschuldigung, die Schulden von den USA steigen jeden Tag exorbitant an.
Das ist richtig.
Amerika gehört zu den Ländern mit etwa 130% Verschuldung vom Bruttoinlandprodukt. Hat einfach eine Wahnsinnsmacht beieinander. Und sagt, der Dollar ist eigentlich nicht nur eine Landeswährung, sondern das ist eine Weltwährung. Und jeder Liter Öl im Boden und jeder Kubik Gas im Boden ist eigentlich ein Dollar. Weil das Zeug wird alles in Dollar gehandelt. Also, noch einmal, aber die Schweiz tut ja schon ein bisschen schrübeln, oder? Sonst würde das nicht funktionieren.
Die Nationalbank hat einen Auftrag, vor allem die Teuerung zu bekämpfen und hier dabei den Schweizer Frankenkurs sehr, sehr genau im Auge zu behalten. Und sie interveniert, wenn sie das als nötig empfindet. Beim Dollar, die Schilderung, die sie gemacht haben, zu der amerikanischen Volkswirtschaft, vor allem was die Verschuldung angeht, die ist natürlich ganz offensichtlich so. Nur ist die amerikanische Volkswirtschaft in der Beurteilung von den Wirtschaftskreisen, von den Investoren nach wie vor so eine gigantisch starke Größe, dass sie trotzdem im Dollar die Stärke zuordnen. Das ist nichts anderes als die Reflexion, dass die amerikanische Volkswirtschaft im Verhältnis zu anderen Volkswirtschaften natürlich nach wie vor klar der Champion ist.
Haben Sie schon mal einen Bundesrat gehabt, der zu Ihnen gekommen ist, Herr Mertig, morgen haben wir 25% Zoll auf irgendetwas drauf?
Gott sei Dank nicht.
Nicht,
das wäre eine ganz schlechte Idee.
Das ist schon ein bisschen mehr Amerika, vor allem das aktuelle Amerika. Gehen wir ganz schnell zu den Bundesfinanzen. Frau Keller-Sutter hat festgestellt, dass in Genf Rohstoffhändler sind, die viel besser geschafft haben. Das sind die, die wir immer mit den blutigen Fingern auf sie zeigen. Oder? Das sind ganz böse, oder, die Rohstoffhändler. Und jetzt ziehen sie die Karre vom Bund zum Dreck aus, indem sie massiv mehr Steuern abliefern, als man das an und für sich erwartet hat. Ist das eine Tendenz heute, dass man eigentlich mit den blutigen Fingern auf die zeigt, die einem ernähren?
Ja, das ist jetzt eine verkürzte Schilderung der Wirklichkeit. Der Rohstoffhandel ist ein hochvolatiler Geschäftsbereich. Und es sollte einem nicht hundertprozentig überraschen, dass demzufolge auch die Steuerergebnisse von diesen Rohstoffhändlern natürlich unglaublichen Schwankungen können unterworfen sein. Und jetzt scheint es so zu sein, ja, die Neuigkeit, genau wie sie auch seit gestern oben, scheint es so zu sein, dass die Abgaben im letzten Jahr über Gebühr oder über Erwartungen gesprudelt sind. Das kann im nächsten Jahr wieder drehen. Ich würde die Bedeutung von dieser absoluten Zahl, die wir gestern gehört haben, von der Frau Keller,
2 bis 3 Milliarden,
würde ich nicht überbewerten.
Okay, also wir haben eine allgemeine Antwort wieder darauf gehört. Wenn ich höre, dass der Rohstoffhändler eigentlich besser geht, Rohstoff hat sehr oft etwas auch mit Energie zu tun. Und das Gleiche haben wir ja, wenn wir einen Axpo anschauen, wenn wir einen BKW anschauen, wenn wir einen Alpig anschauen, die verdienen Geld wie Heu. Und wem gehört die Axpo? Die Axpo gehört den Kantonen. Und wem gehört den Kantonen? Nämlich den Bürger. So, jetzt kommt das Geld aber nicht bei den Bürgern wieder an, wo die anhäufen, sondern die haben irgendwelche Erklärungen, warum das nicht geht. Und die Kantone die sich zum Teil bedienen dort. Also BKW zum Beispiel musste mal Sonderdividenden abliefern an den Kanton Bern. Das war so die Zeit, wo die Nationalbank mal gesagt hat, es gibt nichts, lieber Kanton Bern. Und in der gleichen Grössenordnung hat nachher eine Sonderdividende rausgeschaut. Und dann hat der Kanton Bern das nicht in ein Defizit einrechnen müssen. Das sind ja nichts anderes als Gebühren oder Steuern, die hier aufrechterhalten werden, auf dem Buckel von den Menschen, von den Haushaltungen, von den Gewerbetreibenden, von der Industrie, also auch von ihren Mitgliedern. Wie kann man die Energiesituation wieder in die Ordnung bringen, dass die Energie wieder den Bürgern gehört und nicht irgendwelchen Firmen?
Also die Frage, wenn Sie primär den Eigentümer von diesen Elektrizitätsgesellschaften
stellen. Aber jetzt habe ich Sie nicht gefragt.
Sie haben Sie mich gefragt. Nach meinem Dafürhalten muss man die Elektrizitätsgesellschaften den Markt bewirtschaften, wie das für ein kommerzielles Unternehmen auch der Fall ist. Natürlich ist die Energieversorgung eine öffentliche Aufgabe und ist etwas, wo auch in den Händen der öffentlichen Hand bleibt in der Schweiz. Das steht ja nicht zur Diskussion grundsätzlich. Aber man muss den Unternehmungen die betriebswirtschaftliche Freiheit lassen, dass sie ihr Geschäftsmodell vorantreiben können. Das ist auch der Grund, warum sie heute mehr Geld im Handel verdienen als in der Stromproduktion. Es war auch schon anders gewesen und dann hat man auf die andere Seite geklönt. Also man muss die Geschäftsmodelle probieren mit einem guten Plan, mit einer guten Strategie, auch mit einem Risikomanagement, das der Name verdient hat, möglichst so zu betreiben, dass es in der langen Frist profitabel ist, dass in der langen Frist auch Dividenden können abgeführt werden an die Aktionäre. Übungen wie die Sie ansprechen, die ich im Detail nicht kenne, dass da Sonderdividenden verlangt wird, weil auf der Seite der Eigentümer gerade Finanzbedarf ist, halte ich nicht für eine gute Idee.
Also ich kann Ihnen ein wunderschönes Beispiel, ein Mikrobeispiel sagen. Die Stadt Solothurn hat eine Regioenergie, die gehört zu 100% der Stadt Solothurn. Das ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Dann hat die Stadt Solothurn gemerkt, dass sie kein Eigenkapital mehr haben. Und haben nachher gefunden, das ist jetzt noch cool, dort haben wir doch noch eine Regioenergie, wir tun jetzt die privatisieren. Und in diesem Privatisierungsvorgang tun wir 50 Millionen an die Stadt überweisen. Dann sieht die Eigenkapitalgeschichte wieder ein bisschen besser aus. Die haben dort relativ lange daran geschafft, die haben Haufen Geld ausgegeben, Haufen Juristen. Und das Amt für Gemeinden musste mitmachen. Und in anderthalb Stunden Gemeindeversammlung ist das erledigt, das Teil. Und die Stadt Solothurn konnte das Ding nicht privatisieren. Übrigens wäre noch das Wasser mit privatisiert worden, nicht nur gerade der Strom. Also wir hätten nachher eigentlich nur noch Henny-Ebdinger und Wittel können zum Hahnen auslassen. Eine absolute Katastrophe. Also das Kaschieren von der Budget. Und ich bin der Meinung, die Kantone machen das auch. Also Kantone, Taxpo gehört Zürich und Aargau beispielsweise. BKW, wissen wir, steht B wie Bern vorne dran. Ist zwar börsenkotiert, aber trotzdem, die Mehrheit ist beim Kanton. Und dort habe ich schon ein Problem, dass Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre Stromrechnung oder ihre Gasrechnung zahlen sollen. Und gleichzeitig wird dort Geld angeöffnet wie wahnsinnig. Und ihre Industrie hat das Problem auch.
Wir haben ein vitales Interesse vom Privatsektor, dass die Stromproduktion in der Schweiz möglichst effizient ist, die Strompreise vernünftig und wettbewerbsfähig bleiben, auch im internationalen Kontext. Da haben Sie absolut recht. Das ist für uns ein ganz zentraler Faktor, vor allem in der produzierenden Industrie, selbstverständlich. Die Eigentümerstrategie von diesen Kraftwerkgesellschaften oder das Beispiel von den städtischen Werken, die Sie jetzt von Solothurn erwähnt haben. Die Eigentümerstrategie muss sich eben ausrichten am langfristigen Auftrag, den diese Werke haben und an der langfristigen betriebswirtschaftlichen Prosperität. Wenn man das anfängt, ad hoc verändern, dann führt man es ins Desaster. Und wir müssen uns natürlich angewöhnen, dass wir nicht in einem Jahr das machen und im nächsten Jahr das andere aus politischen Gründen. Wenn wir die Werke beim Staat betreiben, aber auch wenn wir sie privatisieren, dann müssen die Möglichkeit haben, langfristig Ertrag zu erzeugen. Und dann kommt das schon gut.
Was
wir machen, ich glaube, das Problem, das wir mit diesen städtischen Werken, mit gewissen öffentlichen Anstalten haben, ist, dass wir einmal hüst und einmal hot machen. Und das kann nicht das Rezept sein für die lange Frist.
Die Energie ist ja eine wirkliche Belastung geworden. Und ich habe ein Statement, das ich schon ein paar Mal gemacht habe. Ich vermute Folgendes. Also wir werden irgendwann 5 Millionen Dächer haben, die Photovoltaik drauf sind. Die Werke müssen denen Geld geben, damit sie ihren Strom oder sie müssen ihren Strom nehmen. Und das werden sie dann irgendwann abstellen. Weil im Sommer haben sie so viel Strom und im Winter haben sie keinen, dass sie sagen, nein, das wollen wir nicht mehr. Also dann kommt vielleicht der, der das Dach saniert hat mit Photovoltaik, kommt gar nichts mehr über. Aber das Grid wird ja um Faktoren teurer. Also die 5 Millionen Häuschen müssen geschaltet werden und der eine darf und der andere darf nicht. Und jetzt sind viel zu viele Elektronen in dem Netz drin. Dann haben wir letztendlich einen Steuermechanismus, den die Werke müssen können machen müssen. Es gibt Schätzungen bis zu 100 Milliarden, was das Grid wird kosten im Ausbau. jetzt für den Strom wird man nicht mehr bekommen, weil so geschieht es immer wieder, wir werden wieder genug Strom produzieren. Das bedeutet, dass eigentlich das Grid zur nächsten Krankenkasse wird. Das heisst, ich zahle einfach 500 Franken für einen Stromanschluss und brauche kann ich so viel, wie ich will, weil es ist eh genügend Strom um den Weg. Einmal im Sommer auf jeden Fall garantiert. Winter, das sehen wir ja dann noch. Laufen wir da in die Gefahr? Also, gibt es das Grid, die nächste Krankenkasse, und muss jeder Haushalt in Zukunft einfach jeden Monat 500 Franken für einen Stromanschluss zahlen?
Die Economisys hat von allem Anfang an in dieser Diskussion immer wieder den Finger drauf gehabt, dass wir die Investitionen ins Netz nicht dürfen auf der Seite lassen. Es ist die politische Diskussion stark fokussiert auf die Stromproduktion. Sie haben es selber angesprochen. Das Winterstromproblem haben wir noch nicht gelöst, aber hoffen, dass wir es lösen können. Aber daneben gibt es ein ganzes virulentes Netzthema, das aufgrund von dieser dezentralen Produktionsstrategie natürlich über kurz oder lang riesige Probleme wird stellen, wenn wir nicht die nötigen Investitionen machen. Wir müssen bei den Strompreisen in irgendeiner geeigneten Form müssen wir das berücksichtigen, dass die Investitionen gemacht werden können. Und ein Weg, um das vielleicht besser zu finanzieren, ist, dass wir über die Zeit gewisse Subventionen, die wir jetzt haben, Einspeisevergütungen, dass wir halt die zurückfahren und vielleicht Mittel umleiten in Netzausbau.
Könnte man nicht mit Subventionen eigentlich völlig abfahren? Einfach aufhören mit Subventionen? Aber nicht nur im Energiebereich. Bei den Bauern die bringen wir nicht weg, das ist mir klar. Oder? Aber die aber Tausende von Subventionen, die hier vom Bund, den Kantonen und den Gemeinden geleistet werden. Oder? Ich glaube, der Großteil vom Bundesbudget sind Subventionen. Oder?
Ein rechter Teil, ja.
Also, das ist, und der Bürger checkt das gar nicht mehr, oder? Der begreift das gar nicht.
Subventionen haben selten in der Langfrist eine gute Wirkung. Und es wäre viel besser, wenn wir den Markt spielen würden. Aber die politische Bereitschaft, das zu machen, ist einfach nur sehr fragmentiert vorhanden. Und Sie wissen selber, jede Subvention, die einmal eingeführt worden ist, die wird mit allen Mitteln bis zum letzten verteidigt und ist fast unabschaffbar. Und darum ist das ist übrigens ein guter Grund, warum man sie gar nicht einführen am Anfang. Und wir haben eine gewisse Hemmung, marktwirtschaftliche Instrumente einzusetzen.
Aber im Energiebereich überlegen wir ja jeden Tag unsere neue Subvention überlegen, oder?
Ja, natürlich.
Was kommt darüber, wenn das Fenster noch macht? Und was kommt darüber, wenn ein Quadratmeter Energie via Solarzellen produziert? Also, das hört ja nicht mehr auf.
Und das kann es einfach nicht sein.
Was macht dort die Economisys?
Wir kämpfen jedes Mal gegen neue Subventionen. Das können Sie also zurückverfolgen über Jahrzehnte.
Können dort die Economisys nicht viel wirklich greifbarer werden? Oder? Im Sinn, dass Sie zum Beispiel sagen, mach du Solarzellen auf dein Dach? Von mir aus kann der Staat sogar noch einen Teil daran tragen. Aber es gibt keine Rückeinspeisung, sondern wir bauen das Grid nicht ausbauen. Wir haben immer noch ein singuläres Grid. Wir haben Atomkraftwerke, wir haben Wasserkraftwerke. Und die liefern zentral liefern die Strom in die Haushaltungen rein. Aber die Haushaltungen sollen bitte nichts zurückliefern, weil das wird exponentiell so viel kosten in diesem Gridausbau, dass wir das eigentlich gar nicht wollen.
Wir haben von Anfang an keine Sympathie für die Einspeiseverfügungen und haben das auch nach wie vor nicht. Das kann langfristig einfach gar keine Lösung sein. Aber das war jetzt ein klarer politischer Entscheid gewesen, weil man gesagt hat, wenn wir das nicht anstoßen, den Bau, durch entsprechende Absicherungen, dass die Investitionen der Privaten nicht nur teilsubventioniert sind, sondern dass sie auch über längere Zeit können amortisiert werden können, über die Einspeisevergütungen. Wenn wir das nicht machen, passiert es nicht.
Aber ich könnte doch auch mal etwas machen in der Economie Suisse, wo draussen ein rote Köpfe gibt, oder? Wenn sie sagen, und das da, aufhören mit dem Zeug, oder?
Es gibt ja kein energiepolitisches Papier von der Economie Suisse, wo in Bern nicht rote Köpfe
auslöst. Ja, aber das sind nicht wirklich rote Köpfe mit Hochdruck, das sind nur so leicht pulsierende
Schauen
Köpfe.
Sie, am Schluss müssen Sie in der Politik Mehrheiten finden. Und die Mehrheit ist in diesen Fragen jetzt ganz klar auf der Seite von diesen Subventionen gewesen. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen.
Aber die Economisys muss ja nicht immer unbedingt Mehrheit haben. Sie kann doch mal zeigen, und jetzt zeigen wir 10. Und wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt.
Aber das machen wir auch.
Okay, also ich wünsche mir das sehr fest, oder? Dass wir viel mehr von der Economisys hören in Zukunft. Und ich muss sagen, oh la la, der traut sich jetzt etwas. Oder? Kommen wir noch mal schnell in die USA zurück. Oder? Wir haben ja nicht nur ein Problem, dass der Herr Trump sagt, wir möchten gerne ein bisschen Zölle haben auf verschiedene Sachen, wie Aluminium zum Beispiel oder Stahl oder was ihm alles auch noch in den Sinn wird kommen, sondern er sagt auch noch gleichzeitig, NATO ist ein Problem für Amerika. NATO wird immer noch zu, glaube ich, 2/3 von der Amerika, von USA finanziert und Europa profitiert. Und er sagt jetzt, und sein Außenminister übrigens auch, das hat er in Brüssel gesagt, Junge, ja, oder Jungs und Mädels, es ist vorbei. No free lunch. Wenn ihr die Ukraine am Leben erhalten wollt, dann zahlt ihr das auch. Und wenn ihr die Ukraine wieder aufbauen wollt, dann zahlt ihr das bitte auch. Und wenn ihr wollt, kriegsmässig gegen so einen Gegner in Europa vorgeht, dann macht ihr das bitte in Zukunft auch selber. Das ist mal das A. Da wird gewaltig viel Geld wird da wegfallen von den USA. Plus, wenn die NATO 50-50 muss subventioniert werden oder finanziert werden, dann muss sich Europa ganz warm anlegen, um die Finanzen überhaupt zu stemmen. Was denken Sie, was passiert da jetzt? Also das sind schon noch Aussagen, die man muss ernst nehmen muss.
Absolut. Wenn ich etwas ernst nehme von den Verlautbarungen von der Administration Trump, dann sind die Verlautbarungen zu den Verpflichtungen der übrigen NATO-Staaten mit von den wichtigsten. Ich glaube in der Tat, dass, und da muss man kein Trump-Fan sein, was ich auch nicht bin, um das so zu sehen, aber er hat in der Tat auf dieser Thematik einen wichtigen Punkt. NATO-Länder außer die USA haben sich jahrzehntelang und erst recht in den letzten 20 Jahren darauf verlassen, dass der Amerikaner das dann schon wird richten, wenn es nötig ist. Und da hat man die eigenen Anstrengungen, sei es bei der eigenen Bereitstellung von der militärischen Mittel, aber auch bei den Finanzen hat man sträflich vernachlässigt. Und jetzt kommt man das vorgehalten über. Und die Nervosität in den NATO-Staaten, soweit ich das beurteilen kann, ist sehr gross diesbezüglich. Das nimmt man todernst und das muss man auch todernst nehmen. Wenn man nicht 3 Gänge höher schalten in den westlichen Gefilden, was die militärische Vorbereitung angeht, dann haben wir über kurz oder lang ein Problem. Es ist sicher auch wieder beim Trump ein rechter Teil ist härtere Drohung, weder dass er es dann umsetzt im Spiel. Aber ich glaube, man muss das sehr ernst nehmen und in der Sache führt letztlich nichts daran vorbei.
Also er ist ja jetzt ausgeht aus der WHO, hat er bekannt gegeben. Also das ist die weltweite Gesundheitsorganisation. Da macht er jetzt auch ernst. Also ich denke schon. Also, und so ganz Unrecht hat er ja nicht. Es war ja noch angenehm aus der NATO, dass man gewusst hat, dass 2/3 von den Amerikanern finanziert wird und die NATO primär eigentlich für Europa geschaut hat.
Für das westliche Bündnis. Und da ist Europa natürlich aus den alten Zeiten aus der zentrale potenzielle Konflikt her gewesen, selbstverständlich. Nein, die Radikalität der Massnahmen, die er angekündigt oder androht, die hat schon noch mal ganz stark zugenommen gegenüber seiner ersten Präsidentschaft. Das ist sehr bemerkenswert. Wir als Schweiz sind natürlich, sobald es um internationale Plattformen angeht, sei es in der Wirtschaft, vor allem in der Wirtschaft, aber auch bei anderen, wenn die geschwächt werden durch so eine Politik, dann haben wir da nichts Positives daran zu finden. Wir sind als kleine Volkswirtschaft auf internationale Regeln, auf Rule-Based Economy angewiesen. Und da habe ich Bedenken, dass er da eben jetzt schon Schritte unternimmt und das noch mehr in Frage stellen.
Herr Mäder, ich habe noch eine Frage zu diesen 3 Worten. Leistungsbilanz, Handelsbilanz und Dienstleistungsbilanz. Jetzt, wenn man generell mit der EU redet, redet man primär von einer Handelsbilanz. Und dann sagen wir, es ist ein Defizit vorhanden. Das heisst, die EU liefert mehr Waren in die Schweiz, als wir rausliefern. Und jetzt will die EU noch eine Kohäsionszahlung von uns, 350 Millionen pro Jahr. Und wenn dann das Ding unterschrieben ist, dann weiss ich, glaube ich, einfach mal a priori mal schnell 1,3 Milliarden als Nachzahlung zu dem, was dann passiert ist, bis wir endlich die Abstimmung gemacht haben. Dann versteht ja das niemand. Wenn wir die Leistungsbilanz anschauen, also die Dienstleistung dazu rechnen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Wie führen Sie selber die Diskussion jetzt mit der EU?
Also der Kohäsionsbeitrag muss man von der Frage von der Leistungs- und von der Handelsbilanz trennen. Weil das ist aus der Sicht von der EU hat das keinen direkten Konnex. Sondern der Kohäsionsbeitrag ist quasi der Grundbeitrag, den man muss beitragen muss, den auch die EWR-Staaten müssen beitragen müssen.
Es gibt einfach fast keine EWR-Staaten mehr, oder?
Es gibt sie aber noch.
Die muss man suchen mittlerweile.
Ja, natürlich. Es hat nie viel gegeben. Aber es gibt zum Beispiel Norwegen, die in der Größe vergleichbar ist mit uns. Und die zahlen den Beitrag höher, wenn das die Schweiz in Aussicht hat. selbstverständlich auch. Das ist quasi wie ein Grundbeitrag an der Teilnahme an der europäischen Gemeinschaft. Aber mit der Handelsbilanz hat das direkt nichts zu tun.
Aber noch eine schnell, also Handelsbilanz, Leistungsbilanz, Dienstleistungsbilanz. Wir Bürger kommen nicht so richtig daraus, was das eigentlich soll. Und ich habe jetzt ein bisschen für das Interview recherchiert und habe versucht, die Leistungsbilanzen herauszufinden. Und ich habe das nicht nur über Google gemacht, sondern ich habe tatsächlich ChatGPT und Gemini von Google bemüht und gesagt, liebes Gemini, Google, kannst du mir sagen, wie sieht eigentlich die Leistungsbilanz aus von der Schweiz mit den Amerikanern oder mit der EU oder mit Deutschland? Und dann habe ich gemerkt, dass die künstliche Intelligenz sich sehr, sehr vage ausdrückt. Das sagt, eigentlich können wir dir das gar nicht sagen, weil wir es nämlich gar nicht wissen. Kennen Sie die Zahlen?
Ich kenne Zahlen nicht im Detail und ich bin kein Ökonom, aber was ich weiss ist, wenn Sie das Verhältnis zu den USA ansprechen, wir haben die USA beklagt ja ein Handelsbilanzdefizit mit der Schweiz. Und in der Trumpschen Diktion ist das, nennt er das, das sei subventioniert, was die Ökonomen, also glaube auf der ganzen Welt außerhalb von den USA so nicht würden unterschreiben, sondern im Gegenteil. Anders gesehen. Wir tun mehr Güter in die USA exponieren. Und zwar signifikant mehr Güter in die USA, wieder umgekehrt.
Etwa 30 bis 40 Milliarden Differenz.
Genau. Und das hat vor allem natürlich zu tun mit der Pharmaindustrie, die gewaltige Exporte hat in die USA. Wenn Sie die Dienstleistungsbilanz anschauen, also nicht produktbezogene Dienstleistungen, dann ist das Defizit umgekehrt. Die Amerikaner verkaufen uns mehr Dienstleistungen, wenn das mehr innen verkaufen.
Geht jetzt Herr Mäder ins Flugzeug nach Amerika und sagt, du, Herr Trump, ich muss jetzt dir eigentlich sagen, was du sagst, stimmt gar nicht, weil wir leben nicht nur von Gütern, sondern wir leben eben auch von Dienstleistungen.
Also der Herr Mäder wird von Herrn Trump weder konsultiert noch empfangen, aber,
ist aber noch schade,
ich hoffe schon, als unsere Wirtschaftsdiplomaten mit ihren Gegenpart auf der amerikanischen Seite das probieren zu erklären. Und ich weiss, dass sie das probieren. Nur im Moment ist die Administration Trump noch gar nicht funktionsfähig. Die Leute gibt es gar noch nicht, wo man mit reden könnte.
Nehmen wir jetzt zum Beispiel Google. Also, wir machen Google Workspace. Und Google Workspace, das ist denen ihre Cloud. Und anstatt, dass ich jetzt bei mir auf dem PC lokal etwas installiere, mache ich einfach Workspace. Dort habe ich nachher ein Google Docs und ich habe ein Google Tabelle und weiss der Gucker was alles zusammen. Und die schicken mir monatlich eine Rechnung auf meine Kreditkarte und das wird mir einfach abbucht. Gut, ich musste das sagen, sie dürfen abbuchen tatsächlich.
Ich glaube schon, ja.
Und je mehr Mitarbeiter das wir haben und je mehr das wir scharf schalten auf dem Google Workspace, je grösser ist die Rechnung. Und das hat ja jetzt mit Handelsbilanz überhaupt nicht mehr zu tun, oder? Sondern es ist eine amerikanische Firma, die direkt mir eine Rechnung stellt.
In der Schweiz. Ich habe eine Rechnung von Google Schweiz, über so ich informiert bin.
Das mag sein, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber letztendlich fließt das Geld ja ab, natürlich nachher nach Amerika.
Ja gut, das fließt ab via Dividenden und sonstige Lizenzzahlungen, die sie ja zurück leisten. Das ist, wie die Schweizer Unternehmen im Ausland auch organisiert sind. Sie kommen die Rechnung sicher von Google Schweiz über für eine Dienstleistung, die sie in Anspruch nehmen, die sie zugestimmt haben. Ich sehe jetzt daran nichts irgendwie.
Ja, aber es ist nicht mit dem Warenverkehr gar nicht mehr zu tun.
Nein, mit dem Warenverkehr nicht, das wäre eine Dienstleistung.
So, und das ist eine Dienstleistung, also das greift eigentlich in die Leistungsbilanz hinein, die man nachher mit
dem Land hat. Das ist in der Gesamtleistungsbilanz.
Was ist, wenn wir für eine Milliarde bei Temu Waren bestellen, was ist eigentlich das ganz genau? Also jetzt bestelle ich dort wunderbare Socken für 3,90 Franken, 6 Paar Socken und muss das über Kreditkarte zahlen oder über PayPal zahlen? Was ist denn das?
Wenn ich es im Ausland direkt bestelle, wird das in der Importstatistik erfasst.
Ist das aber sind auch
Warenimporte.
Genau, also das Geld geht direkt zu den Chinesen eigentlich.
Ja, wenn ich im Ausland kaufe, ja.
Genau. Wie problematisch ist das wirklich eigentlich so problematisch? Also, wir haben sehr viele Firmen, die am Heulen sind. Oder? Sagen, stellen den Temu ab, oder? Dann endlich mal richtig besteuern, dass er nicht mehr so brutal kann sein. Aber sind wir eigentlich in einer Zeit drin, wo man das einfach muss vergessen? Also, das Internet hat einfach zugeschlagen. Und die Möglichkeiten sind einfach gegangen. Und das Internet kennt keine Grenzen mehr.
Die Schweiz ist wahrscheinlich nicht der erste Wirtschaftsstandort, der sich selbst klagen über einen internationalen Handel. Weil von dem leben wir zu einem ganz wesentlichen Teil. Insofern, ich sehe an sich, am internationalen Handel, wo über Grenzen geht, noch nichts Böses. Bei Temu und ihren Compagnon stellen sich ganz andere Fragen. Frage, ob Dumpingpreise im Spiel sind, Frage, ob unlautere Wettbewerbssituationen im Spiel sind, indem die Preise künstlich tief gehalten werden und so weiter. Über die Sinnhaftigkeit der Einkäufe bei Temu möchte ich mich nicht äußern.
Hast du schon mal bestellt bei Temu?
Ich habe noch nie etwas bestellt bei Temu.
Also sind wir mal auf die Webseite draufgehen, die ist wirklich gut gemacht.
Da habe ich geschaut, aber ich habe weder Anlass noch Anreiz, mich dort zu bewegen. Ich habe
andere Einkaufskanäle. Was wir dort lernen können, ist Folgendes. Wir können lernen, wie KI funktioniert in einem Shop. Das ist gewaltig, oder? Also Temu lässt mich nicht mehr in Ruhe. Also als ich meine Socken angeschaut habe, und nachher noch irgendwie einen Switch für einen Kompi geschaut haben, oder? Seither wird die bombardiert und zwar nicht nur auf der Plattform, sondern auch per E-Mail und andere Kanäle. Das ist gewaltig und die wissen ganz genau, was sie mich packen können.
Also ja, letztes Jahr mit einem höheren Amazon-Manager geredet, der für Mitteleuropa zuständig ist und der ist, was das System angeht, das sie ansprechen, voller Bewunderung für Temu. System und Prozess, die sind top.
Aber warum haben wir das so weit gekommen, dass nicht wir hier in der Schweiz so einen wunderschönen Shop hätten? Ein Manor-Shop oder so etwas? Oder ein Jelmoli-Shop? Was ja, nein, da gibt es ja nicht mehr richtig. Die Globus gibt es ja glaube auch nicht mehr richtig.
Wir haben aber hervorragende Online-Händler.
Also einfach Digitec, oder?
Auf einem anderen Niveau.
Migros, Digitec, Galaxos.
Ja, da gibt es ausgezeichnete
Beispiele. Die haben das nicht schlecht gemacht.
Würde ich auch sagen.
Genau. Gehen wir nochmal zu den internationalen Beziehungen, Herr Mäder. Und zwar, wir reden über ein Abkommen mit der EU. Dem sage ich Rahmenabkommen. Das haben viele nicht mehr gerne. Die sagen dem gerne bilaterale 3. Was ich nicht verstehe, warum dass sie dem so sagen. Das Rahmenabkommen geht mir total gegen Strich. Jetzt, ich komme nachher darauf zurück, vielleicht, warum es mir gegen Strich geht. Aber jetzt will ich zuerst mal wissen, was sagt Christoph Mäder zu diesem wunderbaren Rahmenabkommen mit der EU?
Also wir nennen es auch bilaterale 3. Das hat einen einfachen Grund. Es ist eben nicht ein horizontales Rahmenabkommen, sondern die institutionellen Aspekte sind in den jeweiligen vertikalen Abkommen separat geregelt. Das ist der Grund für die Bezeichnung. Christoph Mäder sagt dazu, dass die Wirtschaft von der Schweiz, die sehr eng verflochten ist mit der europäischen Wirtschaft und die in der EU immer noch der mit Abstand wichtigste Exportmarkt hat und Handelspartner hat, dass die Schweiz muss geregelte Verhältnisse haben mit dem wichtigsten Handelspartner. Das ist unbestreitbar eine Voraussetzung, die den Wohlstand in der Schweiz beeinflusst und die im Interesse von der Wirtschaft, aber auch vor allem vom Standort Schweiz, von der Bevölkerung ist. Das ist einmal die Grundausgangslage. Ist es gelungen, mit diesen bilateralen Abkommen, so wie wir sie jetzt haben, und wir wissen ja Details.
Also bilaterale 2 jetzt? Oder jetzt?
Bilaterale 3.
Können wir nicht vom Rahmenabkommen reden?
Nein, wir reden nicht vom Rahmenabkommen. Sie können gerne vom Rahmenabkommen reden.
Ja, aber dann reden wir ja einander vorbei.
Nein. Wir reden schon vom Gleichen. Ist es gelungen, mit diesen bilateralen 3 den bilateralen Weg, den wir bisher hatten, den wir jetzt zum Teil ausbauen, so abzusichern, dass die Vorteile, die wir davon ziehen können, die Nachteile, die wir real oder zumindest empfunden haben, überwiegen. Das ist doch letztlich die Frage. Ist das ein Weg, der in der Abwägung der Vor- und Nachteile für die Schweiz positiv ist? Und ich möchte eine gewisse Entdramatisierung dieses Wort reden, von dieser Diskussion. Das Vaterland und das Oberland gehen nicht unter, ob wir die Verträge abschließen oder nicht. Da sind wir uns, glaube ich, relativ schnell einig. Für mich wird die Bedeutung auch massiv überhöht. Ich habe als Jurist, der sich mit diesen Fragen auch lange befasst hat, habe ich Mühe, die Untergangsmelodien, die Unterwerfungsvertrag und diese Sachen, das, glaube ich, ist einfach schlicht ein bisschen sehr an den politischen Hohen hergezogen, solche Begriffe zu brauchen. Dafür gibt es in diesen Abkommen, soweit wir sie jetzt bekannt sind, also kein Anlass. Es ist eine pragmatische Frage, ist das der beste Weg, den wir haben können erreichen, um uns mit den Europäern zu arrangieren? Arrangieren müssen wir es. Es gibt für sich verschiedene Wege. Die den Alleingang oder die gegen die Bilateralen argumentieren, den Alleingang bevorzugen, die sind auch noch der Klärung schuldig, dass der Weg funktioniert und vorteilhaft ist. Jetzt hätten wir, wenn wir die bilateralen drei akzeptieren, eine Möglichkeit, im Dissensfall, im Streitfall, wenn wir uns mit den Europäern nicht einig sind, in einem geordneten Prozess diesen Fragen nachzugehen. Ohne die Verträge haben wir das nicht. Und dann sind wir den Repressionen einfach ausgeliefert. Das muss man auch mal
also,
auf den Tisch legen.
Ein bisschen schwach gegen stark, ein bisschen, oder? Schon.
Ja.
Also jetzt den Kopf ein bisschen.
Nein, wir müssen den Kopf nicht einziehen. Wir sind ein wichtiger Handelspartner von Europa. Wir sind eine starke Volkswirtschaft. Aber wir sind nicht das wichtigste Thema, das in Brüssel behandelt wird. Wir dürfen unsere Rolle und Bedeutung für Europa auch nicht überschätzen.
Schauen wir schnell um die Schweiz herum. Wir haben in Deutschland keine funktionierende Regierung. Wir haben in Österreich keine funktionierende Regierung. Wir haben in Frankreich, wenn wir ehrlich sind, auch keine funktionierende Regierung. Also wir sind eigentlich von gescheiterten Existenzen umgeben. Und jetzt wollen wir tatsächlich mit denen, ich sage jetzt mit diesen Brüdern und Schwestern, die nicht in der Lage sind, ihr eigenes Land in die Ordnung zu bringen, wollen wir ein Abkommen fahren. Wollen wir die nicht zuerst jetzt mal so ein bisschen beruhigen und den Beweis erbringen, dass sie eigentlich in der Lage sind, ihr eigenes Land wieder in die Ordnung zu bringen? Und dann können wir ja wieder mit ihnen diskutieren.
Ihre Beurteilung von der Qualität der Regierungen und des Regierungssystems wollte ich gar nicht kommentieren. Das steht ihnen frei. Und ich schaue also auch nicht mit grosser Freude, was passiert in diesen Ländern. Die Ausgangslage ist eine andere, Herr Sauter. Die Ausgangslage ist, wir treiben mit diesen wichtigen Teilen von unserem Handel. Und das wird auf absehbarste Zeiten so bleiben. Auch wenn gewisse Leute sagen, Europa wird bedeutungslos und andere Regionen werden das alles übernehmen. Dafür gibt es also noch keine Pläne und keine Perspektive, dass das so ist. Dass die anderen Weltteile an Bedeutung gewinnen im Handel, bestreitet niemand, relativ gesehen. Aber Europa bleibt auf absehbarste Frist der wichtigste Handelspartner. Das ist die Ausgangslage. Zweiter Punkt, wir wollen mit denen nicht ins Bett. Wir wollen eben gerade nicht beitreten. Wir wollen einen separaten Weg, wie wir uns mit denen arrangieren können. Und die bilateralen drei ist wahrscheinlich etwas das Beste, wo verfügbar ist. Jetzt können wir immer noch sagen, der Preis ist zu hoch für das. Aber dann müssen wir die Konsequenzen nicht aufnehmen. Und meine Überlegung ist einfach die, wenn die Europäer in einer ungeordneten Art und Weise uns können Repressionen aufdrücken können, ist es viel unangenehmer, als wenn wir das in einem geordneten Verfahren können miteinander diskutieren können.
Warum wollen die Europäer uns überhaupt blogen? Warum? Das haben sie gemacht mit der Börse zum Beispiel, oder? Indem sie uns verboten haben, nachher die europäischen Aktien zu handeln in der Schweiz beispielsweise. Und siehe da, die Schweizer Börse hat mehr verdient, Geld verdient als ever, oder?
Die Reaktion, was die Börsenäquivalenz angeht, die habe ich auch A. falsch und B. ein Eigengoal gefunden von den Europäern.
Ja, die sind permanent am Eigengoal.
Aber man muss nicht den Fall verteidigen, für das man kann ja sagen zu den bilateralen.
Nein, man könnte noch ein paar andere bringen,
ja,
oder?
Aber
die versuchen eher im Formalismus
zu sehen. Eine Börsenäquivalenz. Repression wäre in Zukunft so nicht mehr möglich, sondern wir hätten ein Schlichtungsverfahren zu diesem Thema. Das haben wir heute nicht.
Also mit dem Europäischen Gerichtshof, oder? Schlichtungsverfahren.
Nein, Schlichtungsverfahren ist nicht der Europäische Gerichtshof. Das Schlichtungsverfahren ist das Schiedsgericht.
Wobei, das Schiedsgericht ist ja keine Durchlauferhitze.
Das stimmt
oder?
Nicht.
Okay.
Das ist eine Verkürzung, die so nicht zulässig ist.
Super. Herr Mäder, wir sind fertig mit dieser Stunde, oder? Ich hätte gerne noch ein bisschen gestritten mit Ihnen.
Ja, ich auch mit Ihnen. Es macht Spass.
Also, ist super. Wir dürfen Sie hoffentlich wieder mal einmal einladen.
Sehr gerne.
Zu Aktiv Radio. Es bleibt mir nur liebe Grüße an die Economy Suisse und die 100 Verbände und die 60 Mitglieder vom Vorstand.
Vielen Dank. Will's ausrichten.
Aktiv Radio Interview.